Punkt Nummer 4. Ich werde jetzt Punkt 5 vorziehen auf 4 und umdrehen. Punkt Nummer 4 ist, ich bin deshalb Adventist, weil Gott die Beziehung sucht. Jetzt bin ich gespannt. Ihr sollt mir sagen, welche adventistische Bibelauffassung passt am besten zu er ist der Beziehungssuchende. Gott ging Adam und Eva nach, als sie sündigten. Ja? Das wäre was mit der Lösung. Ja? Hosea, du denkst an das Buch Hosea? Ja, der Gott vergleicht ja das mit als Ehepaar, ne? Er und seine Gemeinde. Die ganzen kleinen Propheten. Mhm. Gott geht seinem Volk nach. Das Sabbatgebot. Aber es ist trotzdem. Ja, also wirklich, an welcher Stelle sucht Gott nicht Beziehung? Ne? Aber ich sage es euch, es soll ja persönlich sein. Das heißt nicht, dass das, was ihr sagt, falsch ist. Beileibe nicht. Ja? Aber für mich ist das Bild, das für mich am meisten die Beziehungssuchende Gott beschreibt, das Heiligtum. Das Heiligtum. Muss ich das wahrscheinlich noch kurz erklären. Ganz kurz. Warum ist das Heiligtum da? Ich glaube, dass viele Adventisten, jetzt muss ich mehr über Adventisten reden, weil es scheint so, dass sich andere christliche Konfessionen wenig um das Heiligtum selber kümmern. Das ist auch etwas sehr spezifisch Adventistisches, das Heiligtum. Das ist so. Und das ist ein Grund, warum ich auch Adventist bin. Das Heiligtum wird für viele Adventisten im Zusammenhang mit der Erlösung gebracht. Weil wenn man Heiligtum sagt und dann denkt man an Erlösung, wieso ist auch ganz klar, im Heiligtum geschehen die Opfer. Die Opfer weisen auf das Opfer Jesu Christi hin. Am Heiligtum passiert auch das mit den, dass der hohe Priester verschiedene Phasen seines Dienstes im Jahre durchläuft. Eigentlich zwei Phasen, nur diesen täglichen Dienst. Und dann einmal im Jahr, am Versöhnungstag, macht er dann eine Phase, wo er das Heiligtum reinigt. Und das ist für uns Adventisten natürlich antitypisch. Ich hoffe, ihr folgt hier antitypisch. Die Zeit von Jesu Himmelfahrt bis zu dem Jahr 1844. Das ist die erste Phase, die dann aber auch noch weitergeht bis zum Abschluss der Gnadenzeit. Die geht da durch, aber ab 1844 beginnt dann auch diese antitypische Versöhnungstagsphase, die dann endet nach dem Millennium, wenn die Sünde ausgelöscht wird. Ich verstehe schon, warum wir als Adventisten das Heiligtum mit Erlösung in Verbindung bringen. Aber das Heiligtum war nicht zuerst für Erlösung geschaffen. Gibt es ein Heiligtum schon vor der Sünde? Gibt es das Heiligtum erst, seit es Sünde gibt? Oder frage ich mal so, was ist das eigentliche Heiligtum, das ursprüngliche Heiligtum? Im Himmel. Wie wisst ihr das? Genau, 2. Mose 25, Vers 49. Mache alles nach dem Bilde, das ich dir gezeigt habe. Also da gibt es ein Bild, Mose soll alles danach anfertigen und dieses Bild oder Muster, wie es da heißt, das repräsentiert etwas anderes. Und wenn ich dann Hebräer 8 lese, Vers 1 und 2, dann sagt da der Paulus, das ist die Hauptsache der Lehre, wir haben einen hohen Priester, der dient am wahren Heiligtum, das Gott aufgerichtet hat und nicht ein Mensch. Und damit sagt also der Schreiber des Hebräerbriefes, es gibt im Himmel ein Heiligtum und da dient Jesus Christus als Hohepriester. Das ist eine ganz wichtige Botschaft des Hebräerbriefs. Also gut, das Irdische war nicht das Erste, das Himmlische ist es. Jetzt die Frage aber, seit wann gibt es das himmlische Heiligtum? Ewig. Und wie kommen wir auf das? Ah, damit verbindest du, sie sagt ewig, weil Gott ewig ist, du verbindest das Heiligtum im Himmel mit Gott. Und das ist auch richtig. Wir lesen mal in Jeremia Kapitel 17, Vers 11, einen Text, von dem ich glaube, dass er vom himmlischen Heiligtum handelt. Einige Alttestamentler denken, es sei das irdische Heiligtum im Blick, aber der Kontext ist, glaube ich, doch entscheidend für das Himmlische. Jeremia 17, Vers 12, Entschuldigung, habe ich 11 gesagt, ne? Vers 12. Da steht aber, die Stätte unseres Heiligtums ist der Thron der Herrlichkeit. Der Thron der Herrlichkeit. Er spricht hier von Gottes Thron der Herrlichkeit. Er kommt in den Psalmen immer wieder vor. Gottes Thron baut auf der Herrlichkeit auf. Und er wird hier verglichen mit der Stätte des Heiligtums, unseres Heiligtums. Und dann steht es, erhaben von Anbeginn. Dieses Erhaben von Anbeginn bezieht sich auf beides. Der Thron der Herrlichkeit ist von Anfang an da und die Stätte unseres Heiligtums genauso, von Anbeginn an da. Von Anfang an da. Ja, jetzt aber die Frage, was macht das Heiligtum da, wenn es keine Erlösung braucht am Heiligtum, wenn noch alles gut ist? Für was braucht man da ein Heiligtum?
Ja? Wir wissen von Satan, dass er sich von Gott entfernt hat. Und umso weiter er von Gott weg war, umso mehr hat man sich selbst gesehen. In der Gegenwart Gottes ist das nicht passiert.
Das heißt, man braucht das Heiligtum, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Schauen wir ans Ende, das erklärt das ja auch. Offenbarung Kapitel 21. Wenn man fragt, wie lange wird das Heiligtum existieren, was sagt ihr mir dann? Ich hoffe, ich stelle nicht zu viele Fragen für euch hier. Nicht? Okay. Wie lange wird das Heiligtum existieren? Ewig. Gut, passt, richtig. Kapitel 21. Johannes sieht den neuen Himmel, die neue Erde. Dann steht Vers 2, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Dieser Moment in der Vision wird jetzt interpretiert durch eine Stimme, die vom Thron im Himmel kommt. Vers 3, siehe da die Skene Gottes, die Hütte Gottes, Skene ist griechisch, bei den Menschen. Ich weiß nicht, was eure Übersetzungen da noch sagen. Gibt es eine Übersetzung, die sagt, das Zelt Gottes bei den Menschen? Ihr habt da, was ist das? Elberfelder. Schlachtau. Die zwei konkurrieren immer wieder, ne, mit wer ist noch genauer. Elberfelder, Schlachter. Richtig, Zelt Gottes. Und das Wörtchen, was da steht, wird im Alten Testament, wenn man vom Zelt Gottes spricht, dann ist das immer, immer die Stiftshütte. Immer. Deswegen wird Luther hier wahrscheinlich Hütte nehmen, im Sinne von Stiftshütte. Das Zelt Gottes kommt zu den Menschen. Das heißt, das Heiligtum kommt herunter zu den Menschen. Dann sagen manche Leute, ja, aber das Heiligtum gibt's nicht mehr, weil Vers 22 sagt, und ich sah keinen Tempel darin. Denn der Herr, der allmächtige Gott ist ihr Tempel und ist das Lamm. Ne? Es gibt kein Heiligtum mehr, weil ja Gott da ist. Und dann nimmt man noch einen Text in der Offenbarung, wird dann ganz durcheinander, Kapitel 7, und dort Vers 15, darum sind sie vor dem Thron Gottes, das ist die große Schar, die 144.000, sie dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Das heißt, die eine Vision in Kapitel 7 sagt, die 144.000 sind Tag und Nacht im Tempel Gottes, also immer. Und die andere Vision sagt, ich sah keinen Tempel darin, denn Gott ist ihr Tempel. Ja, was ist jetzt? Gibt es einen Tempel, gibt es keinen Tempel? Auf der neuen Erde gibt es keinen irdischen Tempel. Ist nicht so schwer, oder? Ist klar, was passiert ist. Ja, Offenbarung 21, 3.
Dann würde ich einfach sagen, Heiligtum, das ist die Wohnung Gottes und die hat es immer gegeben, wird es immer geben, aber vielleicht ist das theologisch nicht haltbar.
Schnell noch der Nachsatz ohne Gewehr. Ja, da ist was dran. Wo Gott ist, Da ist es heilig. Weil mit Gott die Heiligkeit, egal wo er ist, in die Gegenwart tritt. Er denkt an den Boden, bei dem Mose die Schuhe ausziehen muss. Oder bei dem Boden, wo Josua seine Sandalen auszieht. Warum macht er das? Ja, weil es heiliger Boden ist. Und trotzdem würde man nicht sagen, an der Stelle war Gottes Wohnung oder Gottes Heiligtum. Es war heilig, aber es war nicht Gottes Heiligtum, oder?
Also ich bin nicht ganz sicher, weil er sagt, ich mache mir diese Hütte, dass ich unter euch wohnen kann. Also dort, wo Gott ist, ist heiliger Ort. Und dort, es zu Mosezeiten hatte es das Heiligtum im Sinn der Stiftshütte nicht gegeben, aber im Sinn seiner Anwesenheit. Und seine Anwesenheit, die wird praktisch wie besiegelt mit der Stiftshütte, mit einer Wohnung. Aber seine Anwesenheit als der, der da ist, auch in der Wüste, auch bei der Herde, auch dort, wo er sich selbst offenbart als den Jahwe. Ja? Gut. Dort ist im Prinzip eigentlich, dort ist er und dort ist im weitesten Sinn auch seine Wohnung. Denn ich akzeptiere nicht, dass die Welt das Tummelfeld ist des Teufels. Es ist am Schluss auch die Wohnung, das Erschaffene von Gott selbst.
Vielleicht meinen wir eh dasselbe. Vielleicht lass mich von einem anderen Punkt auf das nochmal dann hinkommen, okay? Ich vergesse das nicht. Weil das eine interessante Frage ist. Ist überall da, wo Gott ist, ich formuliere das jetzt so, ist dort sein Heiligtum? Oder ist halt seine Heiligkeit dort? Das ist keine Frage. Seine Heiligkeit ist überall da. Lass mich mal so an die Seite herangehen. Wir als Theologen unterscheiden zwischen einer speziellen und einer allgemeinen Gegenwart Gottes. Wenn das neu für euch ist, lasst mich das kurz erklären. Was ist die spezielle und die allgemeine Gegenwart Gottes? Ich mache das mal mit dem Sabbat. Mit dem Sabbat, da sind wir leichter, komisch, in der Zeit tun wir uns leichter als im Raum. Also machen wir es mit der Zeit. Die Juden glauben, dass der Sabbat ein ganz besonderer Tag ist. Wir Adventisten glauben das auch. Was ist besonders am Sabbat? Ja? Gut, das ist jetzt das, was in der Bibel steht. Und wie segnet Gott den Sabbat? Indem er ihn heiligt. Und was bedeutet es, den Sabbat zu heiligen? Jetzt nehmen wir das. Wenn Gott wo ist, dann ist es heilig. Denkt an den heiligen Boden. Der illustriert es schön. Denkt daran, dass wir Heilige sind, weil der Heilige Geist in uns wohnt. Ja? Also was ist am Sabbat besonders? Genau. So, aber jetzt kommt der normal lesende Christ und sagt, Augenblick. Du sagst mir, lieber Adventist, am Sabbat ist Gott gegenwärtig. Ja, das verstehe ich. Aber ist er nicht auch am Montag da? Und am Dienstag? Sieh, ich bin bei euch alle Tage. Also ist Gottes Gegenwart mit uns nicht jeden Tag? Möchte da jemand Einspruch erheben? Nein, also dann ist das schon mal abgehakt. Gottes Gegenwart ist jeden Tag da. Kann ich jetzt sagen, der Sabbat ist heilig, weil Gott gegenwärtig ist? Dann müsste ja der Montag auch heilig sein, oder? Hier hilft jetzt dieses, vielleicht ist es ein Konstrukt, aber dieses Konzept von spezieller und allgemeiner Gegenwart Gottes. Gemeinschaft untereinander? Könntest du diese besondere Gemeinschaft auch am Montag haben mit Gott?
Ich kann es auch ohne.
Ja, aber dann, die hören dich trotzdem nicht, der Reto.
Ich denke, dass es eine besondere am Sabbat ist. Ich glaube so und empfinde das auch so. Als eine besondere Gemeinschaft am Sabbat. Es ist was anderes als Dienstag, wenn ich mich mit meiner Freundin im Café treffe.
Du müsstest jetzt so sagen, das ist was anderes, als wenn ich am Dienstag Andacht mache.
Ja. Nein. Nein, das kann ich nicht so sagen. Leg mir die Worte nicht in den Mund.
Ja, aber das ist der Vergleich, um den es geht. Gottes Gegenwart am Dienstag oder am Montag und Gottes Gegenwart am Sabbat. Was ist anders? Ist da was anders?
Ja, ich finde ja.
Dann habe ich dir nichts in den Mund gelegt. Es ist was anderes. Oh, jetzt wollte er an. Okay, jetzt fangen wir aber schon die Zeit an für die Diskussionsstunde. Ja? Können wir ja machen.
Ich denke, das ist eine, von mir aus gesehen, eine ungeteilte Gemeinschaft mit Gott, weil am Sabbat habe ich alle Sorgen, alle Probleme, die sind weg. Bin nur noch mit Gott in Verbindung. Nicht?
Das ist ein interessanter Gedanke. Bei mir kann ein Unterschied sein. Lass mich das jetzt noch, Theologen stellen immer diese Fragen, okay? Lass mich das, also als Lehrer muss ich sagen, stell mir, vergesst das. Ist es bei Gott auch anders? Oder ist es gleich? Von meiner Seite, ich muss unter der Woche arbeiten. Klar, am Sabbat muss ich das nicht. Hier habe ich mehr Zeit. Ist es von Gottes Seite auch anders am Sabbat? Nein, ja, nein.
Also er hat ja die Erde und alles, was darauf ist und was hier so lebt, Dankeschön, hat er in den 6 Tagen geschaffen.
Ja.
Und am 7. hat er gesegnet und geheiligt. Und das steht so in der Bibel. Aber ich denke, das ist wie eine andere Energie, die dieser Tag trägt. Das ist nicht mystisch und nicht esoterisch, sondern dadurch Gott etwas speziell segnet, sonst hätte er das ja gar nicht brauchen. Er hätte auch sagen, zack, jetzt ist die Welt da und es braucht auch gar keinen Sabbat und ihr betet mich an, wann immer und so weiter. Aber er hat ausdrücklich gesagt, gib mir dann deine Zeit, du Menschenkind. Und gib mir die Ehre und lass diese Heiligkeit von mir, Gott, an dir wirken. Und dadurch wird das ganz anders.
Also vielleicht hilft das euch, vielleicht auch nicht, dann habe ich mein Ziel nicht erreicht, aber ihr sagt mir das dann, okay? Der Sabbat ist nicht nur deshalb besonders, weil wir Menschen ihn besonders machen. Das kann nicht sein. Sonst könnten wir irgendeinen Tag besonders machen, okay? Es hängt nicht von uns Menschen ab. Sind wir da auf einer Grundlage? Es darf nicht sein. Der Sabbat muss von Gott abhängen. Das heißt, Gott macht etwas mit dem Sabbat. Was immer das ist, ist gar nicht wahrscheinlich so genau zu sagen. Aber er ist gegenwärtig und er heiligt ihn. An einer Stelle, das ist in 2. Mose 31, dann heißt es, und wir sollen den Sabbat heilig halten. Wenn man das genau übersetzt, dann heißt es, wir sollen den Sabbat als heilig bewahren. Das ist, glaube ich, 2. Mose 31, ab Vers 17, da kommt so ein Abschnitt, 4 Verse lang. Ja? Nicht wir machen den Sabbat heilig, sondern der Sabbat ist heilig und ich achte ihn als heilig. Und ihn als heilig erachten heißt tatsächlich, sich vorstellen, dass Gott an diesem Tag gegenwärtig ist. Und zwar in einer anderen Art und Weise wie an den anderen Tagen. Ich komme da nicht vorbei an dieser Aussage. Er ist an jedem Tag da und gegenwärtig. Jeden Tag kann er gesucht werden. Aber der Sabbat ist etwas Besonderes, was Gott schenkt. Und da hilft mir jetzt diese Erklärung. Du möchtest da noch. Darf ich noch fertig machen kurz? Nein? Nein, ich darf nicht. Okay. Bitte, ich darf nicht.
Ich denke, Gott hat den Sabbat hat das vor allem gezeigt mit dem Manna, oder?
Ja.
Das Manna hat er ja,
angezeigt, dass jetzt Sabbat ist.
Genau, ja.
Ja, das widerspricht nicht, bin ich froh. Also, nochmal das Konzept, Gott ist besonders gegenwärtig an einem Tag in der Woche, an den anderen Tagen ist er auch gegenwärtig, allgemeine Gegenwart. Besondere Gegenwart am Sabbat. Jetzt war das Abraham Heschel, der einen Ausdruck geprägt hat, der mir hier hilft. Vielleicht hilft er euch auch. Er sagt, der Sabbat ist das Heiligtum in der Zeit. Also bei Sabbat geht es um Zeitfrage. Er sagt in seinem Buch Der Sabbat, irgendwo so ganz am Anfang, bis Seite 19 müsst ihr nur lesen, der Sabbat ist das Heiligtum in die Zeit gekommen. Weil er sagt, das Konzept des Heiligtums erleben wir am Sabbat. Okay, was ist das Konzept des Heiligtums? Wie ich vorher sagte, es ist das Konzept der Begegnung mit Gott. Gott begegnet seiner Schöpfung am Sabbat. Das sehen wir am ersten Sabbat im Paradies. Er will seiner Schöpfung begegnen. Wie macht er das? Er nimmt sich Zeit dafür, oder? Er könnte ja am siebten Tag auch in eine andere Welt gehen und dort was schaffen. Hätte er machen können. Nein, er nimmt den siebten Tag, um auf diesen Planeten zu kommen und an diesem Tag Zeit für Adam und Eva zu haben und sie mit ihnen zu verbringen. Jetzt ist das Schwierige natürlich, dass wir Gott nicht gut greifen können. Das liegt in der Definition Gottes. Gott ist überall, Gott ist zu aller Zeit. Er kann an mehreren Orten sein, er kann zu allen Zeiten überall sein. Irgendwie so erklären wir, was Gott ist, sonst ist er nicht Gott. Ne? Und trotzdem, damit er mir begegnet, der ich an einem Ort und an einem Zeitpunkt gleichzeitig bin, für die Physiker, ich unterliege nicht der Heisenbergschen Ungleiche. Wie heißt das? Der Heisenbergschen Regel. Ich bin an einem Ort, ich bin hier in Bern, in der, wie heißt das hier? Thunstraße Nummer 69. Heute am Samstag um 16.12 Uhr. Ich bin nicht zwei Häuser weiter. Ich bin auch nicht morgen um 16.12 Uhr hier. Das ist heute. Wie muss Gott mir begegnen? Ja, in meiner mentalen kleinen Vorstellung muss Gott sich in die Zeit und in den Raum begeben, damit er sich mir zeigen kann. Wenn ich ihn erleben kann, jetzt, dann muss ich ihn hier und jetzt erleben. Er kann sich nicht zwei Häuser weiter zeigen für mich, damit ich ihn erlebe. Versteht ihr? Das heißt, Gott muss sich in die Dimension der Zeit geben und in den Dimension des Raumes, um seiner Schöpfung irgendwie greifbar zu sein. Jetzt habt ihr gleich Angst, das wird zu philosophisch, aber es ist nicht. Das heißt, er gibt den Sabbat, damit wir ihn besser greifen können. Das ist seine erste Einrichtung. Seine spezielle Gegenwart, Begegnung mit der Schöpfung am Sabbat. Will er uns begegnen am Sabbat? Ja. Jetzt zum Heiligtum. Was macht er da, damit er in einen Raum kommt? Er gibt das Heiligtum. Dort, wenn du Gott begegnen willst, dann geh zum Heiligtum. Wo willst du sonst hingehen? Denk doch an die Engel. Die Engel sind geschaffene Wesen, oder? Klar, so wie wir, in einer anderen Form wahrscheinlich oder vielleicht in einer ähnlichen Form, ich weiß es nicht. Wo gehen die Engel hin, um Gott zu begegnen? Bleiben die einfach, wo sie sind? Ja, die gehen vor den Thron Gottes. Und die Offenbarung erklärt uns, der Thron Gottes ist mitten im Heiligtum drin. Da wird so viel Heiligtumssymbolik verwendet. Ja? Das heißt, die Idee ist, das Heiligtum ist Gottes Instrument, damit er sich einer dreidimensionalen Welt, die er geschaffen hat, offenbaren kann. Er muss wo sein, damit ich ihn wo treffen kann. Wo treffe ich Gott? Im Heiligtum. Vielleicht ist diese Erklärung ein bisschen zu einfach, aber so stelle ich mir Heiligtum vor. Das ist der Ort, wo die Engel hinkommen, um mir anzubeten. Das ist der Ort, wo wir in Gedanken jetzt hingehen, so drückt das Hebräer 12 aus, wir gehen zum himmlischen Zion, um mit den Engeln dort Gott anzubeten. Das Heiligtum ist der Ort, wo Gott ist. Da hast du recht. Es ist die Wohnstätte Gottes. Aber das Interessante ist, Gott kann sein Heiligtum verlassen, um auch an einem anderen Ort den Leuten zu begegnen. Trotzdem ist der Ort, wo er ihnen begegnet, nicht das Heiligtum. In der Bibel gibt es etliche Beispiele, wo Gott erscheint, theophanisch erscheint, und es ist kein Heiligtum, das da erscheint. Trotzdem ist Gott da. Er ist ja nicht gebunden an einen Ort. Also so, wenn du die Idee vermitteln hättest wollen, was du, glaube ich, nicht machst, dass Gott praktisch seine Wohnstätte überall mitnimmt, wo er jetzt gerade hingeht, das wäre es nicht. Hier an dieser Stelle in Offenbarung 21 kommt dann diese Wohnstätte Gottes zu den Menschen. Und das ist das Fantastische. Siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Und zwar dieses Mal die wirkliche Hütte, die Gott aufgerichtet hat und kein Mensch. Vorher war nur immer eine menschliche Hütte, ein Symbol für das Himmlische auf der Erde. Aber jetzt, wenn er wiederkommt, dann ist das wirklich da. Dann hat Gott diese Beziehung, die er sucht, mit seiner Schöpfung tatsächlich erreicht, mit seinen Menschen hier. An dieser Stelle sind Mensch und Gott nahe wie nie zuvor. Und das erkennt man noch im Vers 7, wenn ihr den anschaut, in Offenbarung 21. Da taucht eine Bundesformel auf, die so in der Bibel eigentlich höchstens noch in 2. Samuel 7 vorkommt. Aber die das Ziel des Bundes beschreibt, den Gott mit uns haben will. Die Bundesformel ist, ich bin euer Gott und ihr seid mein Volk. Hier wird sie ein bisschen geändert. Er sagt, wer überwindet, der wird es alles ererben und ich werde sein Gott sein. Und er, Singular, wird mein Sohn sein. Plötzlich ist es die engste Beziehung, die es gibt. Vater, Sohn, Vater-Tochter-Beziehung, 1:1. Nicht mehr nur mal als ganzes Volk, das auch, sondern du wirst die Tochter des Vaters im Himmel sein. Du wirst der Sohn des Vaters im Himmel sein. Der Bund, das Ziel Gottes ist erreicht. Jesu Wunsch ist erfüllt. Das Heiligtum ist bei den Menschen. Aber jetzt habt ihr vielleicht noch eine Frage dazu. Habe ich euch jetzt nicht? Doch, hier, die Judith.
Ja, Judith, genau. Also das war ja sehr jetzt aus der Perspektive von Gott gesprochen. Also wo Gott ist, ist heilig.
Ja.
Und, aber es gibt ja auch noch die andere Perspektive oder den Gedanken, den Jesus sagt, wo zwei oder drei und miteinander versammelt sind, also wo Menschen sind, die Gott suchen, da ist er präsent. Oder ihr müsst nicht nach Jerusalem gehen, sondern im Geist und in der Wahrheit mich anbeten. Und ich denke, wo immer eben Menschen wirklich Gott suchen und ihm demütig begegnen, da ist auch sein Geist anwesend und ja, seine Heiligkeit.
Und das nennen wir die allgemeine Gegenwart Gottes. Aber in seiner Herrlichkeit, in seinem Glanz, in seiner Brillanz, in seiner Größe erscheint er meistens nicht, wenn wir am Mittwoch eine Gebetsgemeinschaft machen.
Und nur am Sabbat, oder wie?
Auch noch nicht am Sabbat. Auch der Sabbat ist ein Gutschein, eine Garantie, ein Pfand für uns, wie es wirklich in seiner Gegenwart sein wird. Die neue Erde wird nicht unbedingt, glaube ich, ein Ort sein, wo wir alle im Geist Gott anbeten. Sein Ziel ist es, dass wir ihn wirklich sehen. In der Herrlichkeit.
Das können wir ja auch nur durch den Geist, weil Gott ist Geist und nicht, wie soll ich sagen?
Ja.
Wir müssen, ja, um Gott zu verstehen, das können wir ja nicht menschlich fassen. Es muss geistlich erfasst.
Das ist Gott schon richtig. Aber lass mich mal so beschreiben. Ich behaupte, wir werden hier in dieser Welt, wie wir sie haben, nicht hundertprozentig wirklich das Ziel der Erlösung erleben. Jesus muss wiederkommen, muss uns verwandeln, damit wir in der Gegenwart Gottes buchstäblich leben dürfen. Dieses Ziel ist noch nicht da. Also man könnte fast sogar sagen, die Erlösung ist noch nicht vollkommen. Das macht Leute ganz ungemütlich. Aber es fehlt noch was. Wir haben viele Anzeichen dafür. Aber es ist noch nicht fertig.
Und trotzdem hat Jesus gesagt, das Reich Gottes ist gekommen.
Ja, aber noch nicht völlig.
Ja.
Sie ist da, wir schmecken es, wir spüren es, wir wollen mehr davon, wir sehnen uns danach. Sehnst du dich nicht? Ja. Bist du schon zufrieden, wie es ist?
Also, ich weiß
natürlich. Nicht. Ja, wer ist denn hier mit dem zufrieden, was wir haben? Oder? Ich meine, hallo, ich will nicht immer so leben wie hier. Ja. Vielleicht will das jemand. Aber wenn du mal das siehst, was wir im Himmel dann haben könnten, glaube ich, will niemand mehr hier so leben. Also alle Leute, die den Himmel gesehen haben, waren eigentlich ein bisschen unglücklich danach, als sie sich wieder auf der Erde gefunden haben.
Ja, das ist, weil die Sünde noch da ist. Das ist klar, aber genau. Gott ist ja auch da. Und wenn wir uns nahe an Gott halten, dann wird das andere bedeutungsloser oder zumindest hat es weniger Gewicht. Auch, ja.
Okay, auch ich glaube, wir verstehen das eh gleich, oder? Ja, mehr oder weniger. Ich glaube, okay, vielleicht haben wir noch. Ja, das ist ein Lied, ne? Lied 600 war es. Eins, Aug zu Aug, oder? Ja, Aug zu Aug werde ich ihn schauen.
Nope. Psalm 77, 13 oder 14, je nach englischer oder deutscher Auffassung, vielleicht gibt es noch eine hebräische, die möchte ich dann von dir wissen. Dort heißt es eigentlich, thy way is in the sanctuary, in der Übersetzung die englische da, King James. Und dann, und in der deutschen heißt es, dein Weg ist heilig. Also ich sage immer, die Übersetzung ist auch immer eine Interpretation. Also die zwei verschiedenen hatten eigentlich eine Vorstellung. Der eine hat das Matterhorn von hinten gesehen, der andere von vorne. Ist das ein anderer Berg? Vielleicht müssen wir uns einfach damit abfinden, dass Gott in seiner Heiligkeit, in seiner Wohnung, verschiedene Begriffe gebraucht und dass wir uns vielleicht mit der Vorstellung, die ich sehr schön finde, die du hier präsentiert hast, aber es uns doch, dass es doch nur ein Aspekt ist seiner Heiligkeit und seiner Wohnung und seines Daseins. Ich möchte sogar sagen, an einem Mittwochabend, möglicherweise gibt es dort bei einer Person den wesentlichen Punkt, die wesentliche Anwesenheit Gottes und die Heiligkeit, die er nur dann und dann im intensivsten verspürt hat, überhaupt in seinem Leben. Und dann ist eben das passiert, was die Gegenwart Gottes bedeutet. Mhm.
Ich glaube, dass wir an diesem Punkt dennoch aufpassen müssen, weil wenn das so wäre, wie du sagst, dann muss ich mir die Frage stellen, dann könnten andere behaupten, wozu brauche ich dann noch den Sabbat? Und ich habe Leuten sehr viel Bibelstunden gegeben, die keine Adventisten waren, die begonnen haben, den Sabbat auch zu halten, und die haben mir gesagt, sie können den besonderen Sabbatsegen jetzt erleben. Und es ist was anderes wie unter der Woche. Ich sprich das aber nicht ab, dass ich unter der Woche nicht einen extremen Segen erleben kann, aber dennoch brauchen wir, glaube ich, den Sabbat, um miteinander die Nähe Gottes auch hier schon erleben zu können. Im Himmel wird es klar anders sein, wie Martin gesagt hat, aber dennoch muss es einen Unterschied geben.
Ja, die Schwester hat sich schon länger gemeldet auch.
Ja, ich denke, man muss ein bisschen mit den Begriffen vielleicht doch klarer definieren. Also wenn wir von der Bibel wissen, was heilig bedeutet, dann ist das abgesondert. Und alles, was Gott als heilig erklärt, ja, ist etwas Besonderes. Das ist mal ein Punkt, den ich einfach mal so reinschieben möchte. Dann denke ich, muss man unterscheiden zwischen der Gegenwart Gottes im Geiste, also wenn ich jetzt bete oder auf einer Versammlung durch den Heiligen Geist Gott erfahre, sehe ich aber nicht Gott in Herrlichkeit, weil dann würde ich tot umfallen, weil ich noch ein Sünder bin. Ja? Und wenn wir das Heiligtum, du hast vorher gefragt, was ist denn auch das Heiligtum? Wir als Adventisten haben ja auch gesagt, dass es ja auch Symbol ist für erstens die Rechtfertigung aus Glauben, dann für den Weg der Heiligung, das ist unser Leben, und dann zum Schluss, wenn Jesus wiederkommt, die Glorifizierung. Und das ist wirklich diese absolut ultimative wahre Begegnung mit Gott in seiner Herrlichkeit, weil dann ist meine Sünde weg, dann kann ich ihn Auge zu Auge sehen. Jetzt ist es nicht möglich. Mhm. Und deswegen, wenn ich jetzt am Mittwochabend bete und Gott spüre, sehe ich trotzdem nicht Gott in seiner Herrlichkeit. Das ist ein Trugschluss. Da ist ein Unterschied. Weil sonst würde ja auch das Heiligtum an sich wieder keinen Sinn machen.
Der Bruder hier, 1, 2 Reihen zurück.
Und der Psalmist sagt in Psalm 27, Vers 4, eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Also nach diesem Vers wäre es ja auch so, dass Gott in seinem Tempel, dass dieser Tempel auch ubiquitär wäre. Also dass dieser Tempel nicht nur lokal gesehen werden muss, sondern sogar hier auf unserer Erde, überall wo wir den Gott suchen, dass wir in seinem Tempel bleiben können. So verstehe ich jetzt diesen Vers, aber vielleicht bin ich da falsch. Kannst du mir das genauer erklären?
Also ich verstehe ihn genau andersrum. Davids Herzenswunsch ist, ja, der Vers ist ein schöner Vers. Eigentlich möchte ich bleiben im Haus des Herrn, um seine Herrlichkeiten zu sehen im Tempel. Das heißt, Davids Wunsch, der auch mit seinem Lebenswunsch zusammenhängt, ist, dem Herrn einen Tempel, ein Haus zu bauen. Also eine feste, glorreichere Stätte als nur die Stiftshütte. Er wird wahrscheinlich in die Stiftshütte gegangen sein, ne? Um dort den Herrn zu erleben. Und er möchte dort bleiben, aber er kann nicht immer dort bleiben als König. Geht ja nicht. Er muss wieder raus, er muss was anderes machen. Und so trägt er diese Sehnsucht mit. Am liebsten wäre ich die ganze Zeit dort. Sonst müsste ich ja den Text so verstehen, dass David einmal bei Gott ist und dann mal wieder nicht bei Gott. Und er sagt, am liebsten wäre ich immer bei Gott, aber ich kann nicht immer bei Gott bleiben. Das wird kritisch. Dann denke ich, was ist denn das für ein Mann? Ich meine, natürlich hat er gesündigt, das wissen wir und so weiter. Aber seine Herzenseinstellung war immer bei Gott hauptsächlich, bis auf ein paar Situationen. Ne? Und damit wurde er nicht fertig, dass er nicht immer dort sein konnte, wo Gott seine Wohnung errichtet. Naja, vielleicht bei der neuen Erde werden wir das weiterführen. Ich finde solche Diskussionen hochinteressant für mich. Also ich genieße das, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen, weil es darum geht, die Essenz des Heiligtums zu begreifen. Wir reden meistens über das Heiligtum auch, ja, aber vielleicht denken wir noch ein bisschen zu wenig nach. Ich glaube, im vierten Viertel dieses Jahres gibt es eine Lektion über das Heiligtum. Ich freue mich schon drauf, weil ich dann das Gefühl habe, wir können da länger über das Heiligtum nachdenken. Wäre ich gerne in Bern und würde mal bei euch in der Sabbatschule zuhören, was ihr da so sagt. Aber Kapitel 21, lasst mich zu dem zurückkommen. Die Hütte Gottes bei den Menschen, dieser ultimative Ruf, das, was Gott immer machen will. Denn es heißt, und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst Gott mit ihnen. Das ist dieses Unfassbare eigentlich des Universums, dass dieser Gott auf diesem Planeten seine Hütte bringt. Eigentlich unfassbar. Das ist der Planet, wo die Leute rebelliert haben. Und Gott macht es am Ende so, dass er genau dort seine Wohnstätte errichtet. Ich habe den Eindruck, das soll auch so als ein Zeichen gelten für uns, für das ganze Universum. Gott gibt nicht auf. Und wenn Leute weglaufen von ihm, dann offenbart er sich seine Liebe und er schenkt sich ihnen so unglaublich sehr, dass er ihnen diese spezielle Gegenwart Gottes schenkt. Und mir scheint für die ganze Zeit. Das war der vorgezogene Punkt 4. Aber wir haben schon ein bisschen diskutiert, also seht ihr da irgendwo eine Uhr? 4:30. Lasst mich die anderen zusammenfassen. Ich möchte mit euch noch ein bisschen weiter in die Diskussion kommen. Vielleicht ist das auch ein Punkt. Also Heiligtum als ein Platz, wo Gott Beziehung, wo er sich trifft. In der Computersprache würden wir sagen, das Heiligtum ist das Interface zwischen Himmel und Erde. Da begegnet man sich, da kann man hinkommen. Okay, mehr sagen wir nicht. Dann ist natürlich ein weiterer Grund, warum ich Adventist bin, ist, weil ich Gott als den Erlösenden sehe. Damit meine ich nicht nur das Kreuz, ich meine den gesamten großen Kampf. Der gesamte große Kampf, dieses Verständnis des gesamten großen Kampfes ist etwas, das habe ich bei anderen jetzt noch nicht so in der Weise entdeckt, wie das Adventisten glauben. Nämlich ein großer Kampf zwischen Christus und Satan, der sich eben vor aller Zeit entspannt, bis hingeht nach dem Millennium und der verschiedene Phasen durchläuft. Verschiedene Ereignisse in der Geschichte spielen da eine echte Rolle, historische Ereignisse, und die dann zu dem hinführen, was wir jetzt gerade angeschaut haben, Gott bei den Menschen. Ich weiß also, ich stehe als Einzelner in diesem großen Kampf. Das hält mich ein bisschen demütig, weil ich glaube, es dreht sich nicht alles um mich, es dreht sich vielmehr alles um Gott, der hier in Frage gestellt wird. Das Heiligtum spielt da eine essentielle Rolle in diesem großen Kampf. Da begann die Sünde, da wird sie beendet drin und so. Das große Kampfverständnis gibt mir Perspektive, wo ich bin, wo ich stehe. Das zeigt mir auch, an welchem historischen Zeitpunkt ich stehe. Nämlich, wenn ich das richtig verstehe, und da bringe ich jetzt gleich den Punkt 6 dazu, Gott ist der Vorhersagende. Er ist der, ich bin deshalb Adventist, weil die prophetische Erfüllung des Wortes Gottes mich begeistert. Und nach der prophetischen Erfüllung aus den Büchern Daniel und Offenbarung erkenne ich, ich bin an dem Platz angelangt, an dem die Erde am Vorabend der Ende ihrer Sündenweltgeschichte steht. Noch ein paar Schritte und die Sündenweltgeschichte ist aus. Und die Gottesweltgeschichte setzt in vollem Glanze ein. Wenn ich das verstehe, komme ich zu Punkt 7. Ging das nicht schnell? Punkt 7. 6 habe ich übergangen? 6, der Vorhersagende. 6 ist der Vorhersagende. Prophetisches Verständnis von uns als Adventisten. Und 7, ich bin deshalb Adventist, weil Gott der Rufende ist. Ich drücke das für mich so aus, ich bin Adventist, weil Gott etwas zu sagen hat und weil diese Gemeinde etwas zu sagen hat. Okay, nochmal. Weil Gott etwas zu sagen hat, aus diesem Grunde hat diese Adventgemeinde etwas zu sagen und deshalb habe ich etwas zu sagen. Gott ist der Rufende und ich trage diesen Ruf weiter. Das ist für mich Botschaft. Wenn ich verstehe, dass die Adventgemeinde, das müssten wir jetzt noch zeigen können, hätte ich gerne vorgehabt, aber ich nehme mal an, ihr kennt das, dass man zeigen kann von der Offenbarung, dass die Botschaft in Offenbarung 14, 6 bis 12, diese Engelsbotschaften, dass die von Menschen verkündigt wird, die mehrere Merkmale haben. Gottes Gebote halten, sie haben Jesus seine prophetische Gabe, die er ihnen schenkt, sie haben Glauben und Vertrauen in Jesus sein Glauben und Vertrauen. Sie bewahren und beachten die Gebote Gottes. Habe ich schon gesagt, oder? Okay, was haben sie noch? Geduld und Ausharren, die auf das Ende warten. Und die haben Weisheit und Verstand, das ist Offenbarung 13, 18. Und sie verlassen sich auf das Blut Jesu, Offenbarung 12, 10. Haben ihr Leben nicht lieb bis zu dem Tod, ist auch 12, 10. Und 14, 1 bis 5, sie folgen dem Lamm nach, wohin das Lamm geht. Also diese völlige Konsequenz, Gott nachzufolgen. Wenn man versteht, dass das die Endzeitbotschafter beschreibt in Offenbarung 12 bis 14, dann glaube ich, gelangt man zu der Überzeugung, dass die Adventgemeinde dieser Endzeitbotschafter ist. Jetzt schließt sich der Geist zu gestern Abend, da habe ich über Elia gesprochen. Der Elia der Endzeit, das ist diese Adventgemeinde. Die Gemeinde der Übrigen nennen wir sie manchmal. Es ist mir schon klar, also keine Angst, die Frage braucht ihr nicht stellen. Ich glaube nicht, dass nur Adventisten erlöst werden. Ich glaube nicht, dass nur die Übrigen jetzt ins Himmelreich kommen. Nein, die Übrigen in der Offenbarung haben nicht erlösenden Charakter, sie haben rufenden Charakter. Sie müssen rufen. Da ist eine Botschaft dahinter. So wie Israel auch. Nicht nur Israel wurde im Alten Testament erlöst, aber Israel hatte eine Aufgabe, die sie, das gebe ich zu, nicht ganz wahrgenommen haben. Gott zu verkündigen. Und hier am Ende der Zeit haben diese Übrigen die Aufgabe, Gottes Botschaft weiterzugeben, die ganz sicher in der Botschaft der drei Engel verankert ist. Und das sind jetzt all diese Punkte: Schöpfung, Sabbat, der Wiederkommende. Das Heiligtum ist hier auch drin in Offenbarung 14, Vers 6 und 7, glaube ich. Die Vorhersagen von Daniel erfüllt. Der große Kampf wird zu einem Ende kommen. Es braucht jetzt eine Gemeinde, die das auch weitergibt. Rein intellektuell schon, aber auch aus Überzeugung und im Glauben. Wenn die Leute das nicht rufen, wer dann? So kommt es mir vor. Wer ruft noch auf den Sabbat auf, wenn wir Adventisten schweigen? Wer weist auf das Heiligtum hin, wenn wir das nicht tun? Oder auf den großen Kampf? Es mag Christen geben, natürlich, die das eine oder andere auch glauben. Aber ich denke, so wie es der Adventgemeinde gegeben worden ist, ist es der Auftrag Gottes. Und dem möchte ich mich nicht entziehen. Ich kann mich dem nicht entziehen. Das ist das Feuer, das in uns brennt. Und dieses Feuer treibt mich an zur Mission. Dieser Punkt der Botschaft, Gott ist der Rufende, der fordert mich auf. Ich bin aus einem bestimmten Grund dazu gekommen. Nämlich, damit ich andere Menschen davon wissen lasse. Das ist der Punkt, wo ich bei mir selber vielleicht das größte Manko sehe. Ich glaube, ich habe das irgendwo schon angedeutet gestern, dass ich merke, ich könnte noch ein bisschen mehr unter Feuer stehen, was Mission betrifft. Und ich habe jetzt für mich eine sehr breite Vorstellung von Mission. Also nicht so nur Haus zu Haus gehen oder so, sondern leben, als Adventist leben und davon reden. Und es tut mir leid, dass ich da oft selber, glaube ich, versage. Aber ich möchte das wieder festmachen. Ich möchte für Gott ein Missionar sein, weil er mich dazu gerufen hat. Und das hat er mich nicht nur, weil ich jetzt Prediger bin, versteht ihr? Das macht er mit jedem von uns. Und weil du hier sitzt, glaube ich, hat er dich auch schon gerufen. Und die Frage, die er hier stellt, ist, na, warum bist du Adventist? Glaubst du diese Punkte? Redest du darüber? Vielleicht muss man sich mal die Frage stellen, wie kann man es denn vermitteln, dass jemand anders die Chance hat zu begreifen? Und ich denke, da sind wir an einem guten Weg, wenn wir darüber nachdenken und das immer wieder probieren. Mir macht das Freude, meistens. Und ich wünsche euch diese Freude auch, dass ihr überzeugt seid, warum ihr das seid und dass diese Überzeugung sich umsetzt in dem, das ihr ruft. Und jeder von uns kann auf einer anderen Art und Weise ein guter Rufender sein. Jetzt habe ich wirklich die letzten drei Punkte sehr schnell gemacht, aber der Punkt des Heiligtums war interessant und gut. Wir hätten noch laut Plan gut 20 Minuten Zeit, um die eine oder andere Bemerkung oder Frage aufzugreifen. Vielleicht wollt ihr noch was Bestimmtes wissen zu dem oder vielleicht auch zu was ganz anderem. Jetzt wäre Gelegenheit dazu. Vielleicht lasst uns noch mal in ein Gespräch kommen. Ist da noch was?
Die Frage des Heiligtums ist doch auch verwandt mit der Frage des Tempels des Heiligen Geistes. Und in Johannes 14, 21 und 23 spricht ja Jesus davon, dass wenn wir die Gebote Gottes halten, dass Gott und er selbst zu uns kommt und Wohnung bei uns macht. Und in Offenbarung 3, Vers 20 heißt es, dass Jesus vor der Tür steht und anklopft und wenn wir die Türe öffnen, dass er kommt und bei uns eintritt und das Abendmahl mit uns hält, oder? Und ist das nicht jetzt dieses Heiligtum, von dem wir eigentlich jetzt immer sprechen und das uns persönlich eigentlich jetzt hier in den letzten Tagen der Weltgeschichte zu einem Tempel Gottes macht, nämlich den Tempel, den Tempel, der auch genannt wird Immanuel, Gott mit uns.
Das ist eine gute Frage, weil du beobachtest in der Bibel, wie das Heiligtumsprinzip, lass es mich mal so nennen, zu verschiedenen Situationen angewendet wird. Wenn ich von dem Gedanken ausgehe mal, dass Gott wirklich ein Heiligtum im Himmel hat, einen Ort, den er gemacht hat, dann hat er den offensichtlich so gestaltet, dass er aus diesem Heiligtum verschiedenste Lehren weitergeben kann. Ein bisschen sehe ich das in dem Psalm, den du zitiert hast, wenn er sagt, ich möchte dort bleiben. Warum? Weil ich dann deine Schönheiten, ich glaube eine andere Übersetzung sagt an der Stelle, deine Gerechtigkeiten erkenne. Da fragt man sich, okay, hat Gott vielleicht das Heiligtum gemacht, dass er es anwenden kann auf verschiedenste Dinge? Dann hast du zum Beispiel die Gemeinde, die jetzt zu einem Heiligtum wird. Und da spiegelt sich etwas wider, ein Prinzip, das es im Heiligtum gibt. Das ist ein Ort, der ist vielleicht geschützt, da ist Einheit da, da sind die Erlösten da, da wohnt Gott unter ihnen. Das ist Heiligtum, ja? Dann hast du es aber auch auf Jesus angewandt. Jesus kommt im Johannesevangelium als Heiligtum daher. Einer der ersten Verse, Johannes 1,14, er wurde Fleisch und zeltete unter uns. Ist bewusst gewählt, Geno, wieder dieses Gene, Heiligtum dabei. Er stiftshüttete mitten unter uns, Gott bei uns, Immanuel hast du gesagt. Was Jesus dann macht ist, durch Johannesevangelium systematisch ersetzt er irdische Heiligtumsideen mit sich selber. In Kapitel 2, Vers 17 rum sagt er, in 3 Tagen breche ich diesen Tempel ab und will ihn wieder aufbauen. Und die Leute denken sich, ist er verrückt? Er redet von dem Tempel, wir haben 46 Jahre gebaut, sie verstanden nicht, sagt dann Johannes später, er redet von sich selber. Er ersetzt sich mit dem irdischen Tempel. Er ist die Leiter in Johannes 1, Vers 51, die Leiter, die zum Himmel geht. Die Verbindung zwischen Himmel und Erde ist. Das Heiligtum ist auch so eine Verbindung. Und du kannst durch Johannesevangelium wirklich durchgehen. Er ist das Licht der Welt. Er ist das Brot des Lebens. Das sind alles Elemente, die du im Heiligtum auch findest. Und Jesus sagt, ich bin's. Damit ersetzt er aber nie und nimmer das himmlische Heiligtum, wo er später dann hinaufgeht und dort Priester wird. Also der Eindruck, der die Bibel für mich vermittelt, ist, das himmlische Heiligtum hat Gott so kreiert, dass er dadurch verschiedenste Ideen und Konzepte an seine Geschöpfung weitergeben kann. So ein bisschen auch wie irdische Paläste. Ich kenne mich nicht gut aus in Architektur, aber ich habe mir sagen lassen, dass mancher irdische Palast sehr wohl gut durchdacht ist. Wenn man da reinkommt, wie man den Weg geht, bis man zum Thronraum kommt, was man da alles so sieht, da werden ständig Botschaften für die Untertanen oder für die feindlichen Könige vermittelt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Gott es im Himmel genauso benutzt und sagt, in meinem Heiligtum, wenn ihr da kommt, da soll es immer etwas Neues und Interessantes geben. Und diese Prinzipien, die versucht er uns mitzugeben auf dieser Welt. Manchmal sage ich dann meinen Studentenunterricht, wisst ihr, Gott denkt Heiligtum. Das ist kein deutscher guter Satz, aber das macht er, kommt mir vor. Er denkt Heiligtum. Wenn er es irgendwie kann, dann verknüpft er es mit dem Heiligtum. Und weil wir mit dem Heiligtum etwas anfangen können, verstehen wir Dinge recht gut. Vielleicht darf ich das noch sagen, jetzt habe ich lang genug geredet, gell? Viele Christen, nicht nur Adventisten, sagen, durch das alttestamentliche Heiligtum verstehen wir erst, was Jesus für uns getan hat. Stellt euch die Situation vor, die Jünger, wo Johannes auf Jesus weist und zu ihnen sagt, schau da! Und was sagt er dann? Er könnte sagen, jetzt würde ich gerne ein anderes Wort nehmen, aber ich sag's, was er sagt, ne? Das Lamm Gottes. Wenn diese zwei Jünger nicht das Heiligtum kennen würden, hätten die keine Idee, von was der redet. Und für uns ist das ganz natürlich. Auch wir verstehen sofort, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Ja klar, das Opferlamm. Oder wenn wir davon sprechen, dass Jesus am Kreuz ein Opfer für uns bringt. Das ist Heiligtumssprache. Vielleicht merkt ihr hier, dass die Heiligtumssprache unsere neutestamentliche Erlösungssprache geworden ist. Ohne Heiligtum könnten wir gar nicht erklären, was Jesus für uns gemacht hat. Und das ist das Fantastische. Gott gibt uns ein Lehrmittel, damit wir solche Dinge verstehen und begreifen. Und irgendwie brauchen wir das Menschen auch. Wahrscheinlich, weil wir das Wahre sonst nicht so leicht begreifen können. Und dazu zählt eben auch, dass wir als Gemeinde Heiligtum sind, dass Jesus Heiligtum ist, dass es trotzdem ein himmlisches Heiligtum gibt, wie im Hebräerbrief. Und das ist das Wahre. Von dem leitet sich das alles irgendwie ab. Das wäre so eine lange Erklärung. Ich hoffe, es passt zu deiner Frage. Ich verspreche, die nächsten Erklärungen werden kürzer, wenn ihr noch was wissen wollt.
Ich kann noch eine Frage stellen, die sich bei uns etwas ganz anderes gestellt hat gestern Abend oder bei einer Morgenandacht oder so, mit der Verhärtung des Herzens des Pharaos. Weil man ja so Mühe hat, dass Gott das Herz des Pharaos aktiv verhärtet. Und Ellen White erklärt das dann eben mehr in die Richtung, dass der Pharao sich selber immer mehr von Gott distanziert hat. Aber wie bringen wir das dann zusammen? Weil wir erklären es auch lieber so, dass trotzdem im Alten Testament einfach halt so Gott so aktiv auch eben Herzen verhärtet. Wir bringen das mit Gottes Wesen nicht gut in Einklang.
Ihr wisst, was immer ich sage, ist nur das, wie ich es denke. Ihr müsst es schon prüfen und müsst schauen, ob es stimmt oder nicht, okay? Also Nummer eins, wenn Gott aktiv verhärten würde, das stelle ich jetzt ganz bewusst an den Anfang, könnten wir dann sagen, hallo lieber Gott, du darfst das nicht. Ich möchte einfach mal sagen, Gott ist groß genug. Wenn er will, könnte er unsere Herzen verhärten. Von heute auf morgen. Wir können nicht ihm sagen und vorschreiben, was er tun muss und was er nicht tun darf. Das gesagt, gehen wir dann trotzdem ganz kurz zur Bibel, schauen uns diese Stellen an. Es ist nicht so schwer, hoffe ich. Zweites Mosebuch. Und das passiert während der Plagen in Ägypten, ne? Und ich schaue mal, ob ich die gleich hier finde. Ich habe die nämlich mal angestrichen, dann soll das ganz gut gehen. Kapitel 7, Vers 3. Wir haben es auch einmal vorher schon. Ich lese nur mit euch diese Stellen kurz durch. Gott sagt zu Mose, ich will das Herz des Pharao verhärten. Okay? Jetzt geht's los, Vers 13. Das ist Gottes Vorhersage. Vers 13. Aber das Herz des Pharaos wurde verstockt. Also das Herz des Pharaos wurde verstockt. Dann schauen wir weiter. Nach der ersten Plage, Vers 22. Die ägyptischen Zauberer taten ebenso mit ihren Künsten, so wurde das Herz, des Pharao verstockt. Okay? Schon wieder dasselbe. Ende der zweiten Plage, Kapitel 8, Vers 11. Als aber der Pharao merkte, dass er Luft gekriegt hatte, verhärtete er sein Herz. Das ist jetzt aktiv. Zum ersten wurde das Herz des Pharaos verstockt, jetzt verhärtet er sein Herz, okay? Unsere Frage wäre, wenn das Herz verstockt wird, wer macht das? Pharao oder Gott? Bist du schnell. 8, Vers 15, ich brauche eine neue Brille. Da sprachen die Zauberer zum Pharao, das ist Gottes Finger, Ende der dritten Plage, aber das Herz des Pharao wurde verstockt. Das ist wieder passiv. Ja? Ende der vierten Plage, ihr wisst, es sind nur 10. Ja? 9, 8, 28, aber der Pharao verhärtete sein Herz auch diesmal. Dieses auch diesmal deutet schon darauf hin, dass es vorher er auch gemacht hat. Obwohl vorher stande, das Herz wurde verstockt. Also ist es der Pharao, der das macht? Fünfte Plageende, Kapitel 9, Vers 7. Aber das Herz des Pharao wurde verstockt. Okay? Das heißt, bis hierher, bis zur fünften Plage, entweder das Herz des Pharao ist passiv oder Pharao macht es aktiv. Zum allerersten Mal erfüllt sich Gottes Vorhersage am Ende der sechsten Plage in 9,12. Aber der Herr verstockte das Herz des Pharao. Zum ersten Mal, okay? Und jetzt passiert was Interessantes. Und das ist Vers 34 und 35 am Ende der siebten Plage. Da steht zwei Sätze da. Vers 34, als der Pharao sah, dass Regen und Donner und Hagel aufhörten, versündigte er sich weiter und verhärtete sein Herz. Er und seine Großen. So, das ist jetzt, was es bedeutet, so wurde das Pharao-Herz verstockt. An dieser Stelle merkst du, dass wenn es heißt, das Pharao-Herz wurde verstockt, dass es der Pharao ist, der sein Herz verhärtet. Er verhärtet sein Herz, so wurde es verstockt. Jetzt können wir die restlichen lesen, dann macht Gott es dann noch. Ne? Das heißt, wir haben folgendes Bild. Erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Plage, immer der Pharao verstockt sein Herz. Sechste Plage zum ersten Mal Gott, siebte Plage Pharao, acht, neun, zehn Gott. Und für mich ergibt sich da jetzt ein gängiges Bild. Der Mensch, der Pharao, macht das die ganze Zeit und Gott sagt irgendwann, okay, du hast den Weg gewählt. Und wenn du willst, er macht es aktiv. Aber es ist nicht ohne die Entscheidung des Pharaos passiert. Nicht gegen den menschlichen Willen. Der Pharao hat es immer so gemacht. Und das geht durch. Ich weiß, mein Lehrer in Südafrika hat es einmal anders erklärt. Er hat gesagt, vielleicht hilft euch das besser. So sehe ich, dass er hier die Sünde gegen den Heiligen Geist macht, dass er sich immer verhärtet und irgendwann Gott sagt, gut, du hast deinen Willen, wir gehen diesen Weg. Und er nimmt ihn noch, um dieses Exempel für alle Völker zu zeigen, wie das ist, wenn man das tut. Das ist hier eine Lästerung gegen den Geist. Er lässt Gottes Geist nicht an sich wirken. Aber dieser Professor hat es so erklärt, nimm ein Stück Lehm, feuchten Lehm und nimm ein Stück Butter und gib es in die Sonne. Die Sonne scheint immer gleich und dann schau, was passiert. Das eine wird hart, das andere wird weich. Und dann hat er das erklärt mit Gott ist die Sonne und wir sind entweder das oder das. Es hängt von unserer Konsistenz ab, was Gottes Wirken an uns tut. Es ist nicht Gott, der dafür schuld ist, wie es uns geht. Das Gleichnis mag an einer Stelle hinken, glaube ich, aber im Grundsatz zeigt es, es hängt von meiner Entscheidung ab, ob mein Herz aufgemacht wird oder nicht. Wenn ich mein Herz jedoch öffne, werde ich nicht Gott jemals sagen können, schau, wie toll ich war, ich habe mein Herz geöffnet. Sondern Gott weiß, dass ich mein Herz aufmache, selbst das ist sein Wirken. Hilft das so?
Ja, vielen Dank.
Danke. Schön, ich danke euch für euer fleißiges Mitmachen.
Ich möchte euch noch einladen, aufzustehen und wir wollen zusammen beten. Vater im Himmel, wir danken dir, weil du uns heute Nachmittag wieder angesprochen hast. Wir möchten es aber nicht nur in die Luft lassen. Wir möchten dich bitten, dass durch den Heiligen Geist die Worte, die Gedanken, die Bibeltexte, die wir gehört und gelesen haben, in unsere Herzen hineingehen, damit wir gestärkt werden, damit wir neue Erkenntnisse finden und besonders, dass wir noch mehr deine Liebe zu uns spüren lässt. Herr, du hast deinen so schönen Erlösungsplan durchgedacht für uns. Ein Erlösungsplan, der eigentlich schön ist, aber auf der anderen Seite der das Leben deines Sohnes gekostet hat. Wir möchten dich danken, dass du, dein Sohn, den Heiligen Geist so gearbeitet haben für uns, damit wir euch einmal sehen dürften. Ja, Herr, danke für die Erlösung, danke für deine Liebe, danke für die Hoffnung, die du uns schenkst, dass du bald wieder kommst. Möge diesen Tag bald sein, weil unser Herz schreit nach dem, dass wir dich Auge in Auge sehen dürfen. Herr, sei du ganz besonders mit Martin, mit seiner Familie, in seiner Arbeit. Lass noch viele Menschen durch ihn dein Wort nicht nur kennenlernen, sondern auch lieben. Und dass du vielleicht uns ihn wieder schickst, damit wir weiterhin auf dem Weg studieren können. Segne die Gemeinde, segne jeden von uns. Und lass uns jetzt eine gesegnete Woche haben. Im Namen Jesu bitten wir dies. Amen.
Diese Produktion kommt von Amazing Recordings. Auf unserer Website stellen wir Ihnen freie Audiodateien und vieles andere zur Verfügung. Weitere Medien und mehr über Amazing Recordings unter www.amazingrecordings.org.